Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Biznote, Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Links, rechts oder Mitte? Mit Smart Data and Analytics von Biznote liegen Sie immer richtig. www.biznote.ch.
Roger gegen Markus hat einen Moment, ein bisschen speziell. Der Markus ist in der Ferien im Engadin. Per Telefon. Bist du da, Markus?
Ja, alles gut. Die Verbindung alles. Ist viel besser als es in Amerika.
Gut, also jetzt machen wir gleich das auf die Art und Weise. Wir reden natürlich über CS, über den Wahlkampf in der Schweiz, jetzt kurz zwei Wochen vor dem Wahltag unter Donald Trump. Also gestern gross in den Sonntagszeitungen nochmal das Ganze aufgebracht. Letzte Woche am Dienstag der Urs Rohner mit seinen wichtigsten Leuten Pressekonferenz, wo er sich entschuldigt hat. Die Frage ist, bringt das überhaupt etwas, wenn sich ein Chef einfach entschuldigt? Weil er hat was da davon? Was meinst du?
Ja, ich glaube, er hat gar nichts davon, weil er wirkt jetzt nicht sehr stark, oder? Im Prinzip hat man ja erwartet, dass er jetzt durchgreift und das hat er nicht gemacht. Und er sieht eigentlich aus, meiner Meinung nach, sieht er jetzt noch fast geschwächter aus als der Tian.
Also durchgreifen, er hat jetzt einfach die zwei Schuldigen gefunden, der COO, also der Chief Operation Officer, der engste Vertraute vom Tian, der Mann fürs Grobe und der Sicherheitschef, hat aber den CEO rausgenommen, gesagt, der hat von nichts gewusst, darum muss er nicht gehen. Das ist beim Oswald Grübel nicht gut angekommen, ist ehemaliger Chef von der CS und von der UBS. Und der hat gesagt, der an der Spitze ist, muss die Verantwortung übernehmen, es weiss oder nicht, weil er ist der Chef und er hat es selber mal gemacht, was genau. Der Fall Adaboli gegeben hat in London. Bist du ihm seiner Meinung?
Ja, es ist natürlich klar. Nein, es ist eigentlich, vor allem wenn du natürlich als CS zugibst, dass es ein Fehler war, und das kann man ja noch diskutieren. Man hätte ja auch können sagen, hey, wir haben dem Kahn, haben wir wirklich ein wahnsinnig gutes Abgang. Package gegeben. Das war einfach sehr wichtig. Wir müssen sicher sein, dass er keine Leute abwirbt. Deshalb haben wir das müssen machen. Also ich, wenn ich CS gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich eher den Weg gewählt und probiert, das zu verteidigen. Denn sobald sie sagen, das war ein Fehler und wir tun uns entschuldigen, muss einfach einer gehen. Und zwar muss das entweder der Präsident sein oder der CEO. Du kannst nachher nicht irgendwie den Sicherheitschef von Nummer 2 entlassen. Weil niemand glaubt, oder? Niemand glaubt ja an Tian, dass er wirklich nichts gewusst hat, weil man weiß ganz genau, er ist mit dem CEO ist er sehr eng verbunden gewesen. Ein Franzose, also er hat ja auch selber in Frankreich studiert, er ist total frankophil. Also es ist ein offensichtlich sehr enge Beziehung. Das kann fast nicht sein, dass der Tian nichts erfahren hat. Und das ist jetzt langfristig ein Problem für den Tian, weil alle Leute das Gefühl haben, der ist nicht glaubwürdig.
Ja gut, die Frage ist natürlich, was ist das grosse Problem gewesen? Ist es die Überwachung gewesen? Oder ist es, dass die Überwachung aufgeflogen ist? Ich habe das Gefühl, es ist das Zweite. Wenn das nicht aufgeflogen wäre, dann hätte sich dort niemand drum votiert. Ich meine, das ist das Problem. Ja. Und dann ist noch ein Todesfall, also ein Selbstmord dazugekommen von einem Mittelsmann, der natürlich eine wahnsinnige Tragik in das Ganze reingebracht.
Ja, und dort ist auch Sauerei, glaube ich, passiert. Oder? Ich meine, dass CS, Kommunikationsabteilung, einfach sofort die Detektivagentur auffliegen lässt und an den Mittelsmann reinzieht, das ist natürlich ganz unfein. Also das sollte man nicht machen. Das finde ich auch fast für CS fast das grösste Problem letztlich, weil das ist einfach fies gewesen. Aber noch eines, ich finde, im Prinzip hätte man als CS können den Case machen. Hey, wir haben den müssen überwachen. Es ist so außergewöhnlich, dass wir dem zugestanden haben, dass er nur 3 Monate muss warten und nachher kann bei der UBS anfangen zu arbeiten. Das ist so grosszügig von uns, da haben wir uns müssen absichern, tut uns leid. Aber das haben wir müssen machen. Aber sobald dass du sagst, die Überwachung ist ein Problem, ist meiner Meinung nach in einer ganz schwierigen Situation.
Also ich habe mit dem Urs Rohner, den ich ja gut kenne, habe ich mich unterhalten am letzten Wochenende. Und ich glaube, da tue ich kein Internas erzählen, wenn ich sage, er ist total sauer auf beide, auf den Tiam und auf den Kahn. Er hat gesagt, ich habe versucht zu vermitteln zwischen den beiden. Man weiss, es hat einen privaten Streit gegeben um das Haus oder die beiden Häuser, um Bäume, um Seesicht, um Baulärm, all das Getöse dort im privaten Bereich. Die Untersuchung hat dann aber, wo er in Auftrag gegeben hat, hat das überhaupt nicht berücksichtigt. Er hat gesagt, um das geht es gar nicht. Also er hat wollen abspielen, hat eine Art Schadensbegrenzung wollen machen. Und dann ist aber der Schaden doch noch einfach immer noch grösser geworden.
Ja, und jetzt bringt das nicht mehr weg, oder? Und jetzt finde ich eben, jetzt tut er sich selber noch schwächen. Weil die Leute natürlich sehr, ich meine, auch wenn eben das, wenn sie das hören, die Leute das Gefühl haben, Kopfendeckel, wieso tust denn du nachher den Tiam nicht entlassen? Der Kahn ist schon gegangen, eigentlich müsstest du jetzt den Tiam entlassen. Und deshalb finde ich, für den Rohner ist es jetzt gar nicht gut gelaufen im Prinzip, weil die Untersuchung, die er machen lassen hat bei Homburger Anwälte, gilt nicht mehr als glaubwürdig, es ist viel zu begrenzt gewesen und so weiter. Zweitens ist natürlich ein bestelltes Gutachten, ist immer ein kleines Problem. Und jetzt ist nur eine Frage von der Zeit, dass du als Rohner unter Druck kommst, habe ich das Gefühl.
Also einerseits ist er unter Druck gekommen, andererseits hat der Tiam, Financial Times, hat ihn angezählt gehabt und andere eben der Urs Rohner. Man wartet jetzt aufs Nächste. Ich vergleiche es jetzt, und es ist mir in den Sinn gekommen, vor 42 Jahren hat es schon mal einen grossen Skandal gegeben. Das war der Chiasso-Skandal gewesen, dort hat die Bank noch Kreditanstalt geheissen. Die Zeitung Tat, wo ich Chefredakteur gsi bin, hat dann vom Skandal geredet, während Wochen. Aber, ja, dort hat dann müssen die beiden grossen Leute gehen, nämlich der Wuffli, der Generaldirektor, so hat das Lied Tat mal noch geheissen, und der Äppli, der Verwaltungsratspräsident, zwei schweizerische Namen. Und das ist noch eine schweizerische Bank, und jetzt der Tiam, der kommt ja aus einer ganz anderen Kultur, kommt aus der Elfenbeinküste, ist dort dann auch Minister gsi, hat erlebt Mord und Totschlag, man hat immer um sein Leben müssen fürchten. Und darum hat er wahrscheinlich das in sich innen. Bodyguards, Überwachung etc. Das ist einfach ein Stil, den er in sich innen hat. Kann man ihm nicht einmal vorwerfen, aber es ist nicht der schweizerische Stil.
Ich bin aber nicht sicher, ob das nicht bei anderen Banken, und ich rede jetzt auch von England oder von Amerika, nicht auch vorkommt. Also ich meine, look, es ist ein riesen Problem bei diesen Banken, dass ganze Teams denen abhanden kommen, wenn ein wichtiger Star geht. Und irgendwo habe ich das Gefühl, das ist wahrscheinlich viel branchenüblicher, als man denkt. Und ich muss eigentlich sagen, ich finde jetzt das auch moralisch nicht so schlimm. Andere Leute lassen ihre Frau überwachen, weil sie irgendwie das Gefühl haben, sie sei nicht treu. Also, für da gibt es ja Privatdetektive. Ich finde das nicht so schlimm. Ich finde viel schlimmer, wie sie jetzt sich windet, oder? Entweder sagst du, ja, wir stehen dazu. Und wir sagen, ja, es ist halt passiert, wir haben es müssen machen. Und dann musst du eben Leute wirklich schicken. Oder du sagst, nein, es ist normal, wir finden es richtig. Ich weiss nicht, was es mit der Elfenbeinküste zu tun hat, sondern ich glaube eher, das ist einfach heute wahrscheinlich viel branchenüblicher, als wir wissen. Auch, dass man E-Mails wahrscheinlich überwacht von solchen Leuten und so weiter. Das ist alles nicht
das
schön.
Das ist sicher passiert, aber zum Teil
aber die Leute verdienen da wahnsinnig viel. Kahn hätte das auch müssen wissen. Also glaube ich ehrlich gesagt.
Die E-Mails sind zum Teil gelöscht worden. Das ist schon verdächtig. Man hat das Gefühl, das ist der Cover-up. Es ist jetzt die Polizei dran, die Staatsanwaltschaft. Die sind natürlich viel weiter im Ermitteln, als das die Homburger Anwaltskanzlei gemacht hat, die nur ein paar Sachen angeschaut hat. Und nur gerade aus jüngster Zeit. Und wenn jetzt rauskommt, dass der Tiam gelogen hätte, öffentlich und gegenüber dem Urs Rohner, ich glaube, dann müsste gehen. Und wir wissen immer, es ist immer der Cover-up, wo das Ganze dann irgendwie zum Explodieren wird. Nicht der ursprüngliche Akt. Und jetzt kommt der Cover-up wahrscheinlich dann eben so rauskommt, dass er gelogen hat. Und dann ist die Frage, eben, Tiam weg. Und dann wollen wir schauen, wie der Urs Rohner sich verhält. Ich meine, ich kenne ihn natürlich gut. Er hat mich ja zu Sat.1 geholt, damals mal. Er war Chef, CEO von Pro7 Sat.1. Und auch dort hat es gewisse Krisen gegeben. Er hat gesagt, ich habe nur ein Motto. Und das bezieht sich auf einen Filmtitel, I'm the last man standing. Und das hat mich ja bis jetzt durchgezogen, während vielen Jahren, das muss man ihm sagen, der ehemalige Hürdenläufer und ehemalige Spitzenanwalt und so. Und der hat Überlebensqualitäten, das kann man nur bewundern.
Ja, und ich glaube auch, wenn rauskommt, dass Tiam wirklich den riesen Fehler gemacht hat und jetzt öffentlich gelogen hat, dann ist für den Urs Rohner nicht so schlimm, weil dann kann er sagen, ja, er hat mich auch angelogen, und wahrscheinlich haben die Aktionäre dann auch das Gefühl, einer muss noch bleiben, wir können nicht die ganze Spitzen auswechseln innerhalb von so kurzer Zeit. Es ist natürlich eben, das hast du ein bisschen angesprochen, ich meine, die Bank ist eben nicht mehr die SKA von den 70er Jahren, sondern es ist eine Bank, wo vor allem auch die Investoren sind Ausländer, sind ausländische Investoren, die ganz, ganz stark drin sind. Und was die für eine Agenda haben und was die für Ziele haben, ist so schwer abschätzen. Nur habe ich das Gefühl, also die Investoren aus Katar, die sind sicher nicht irgendwie moralisch verschrocken, dass da Privatdetektive auffliegen. Die haben schlimmere Sachen, die ab und zu ein Cover-up machen.
Genau, aber man redet ja vom Reputationsschaden. Die Frage ist, wie gross ist überhaupt die Reputation bei den grossen Schweizer Banken? Da nach diesen Milliardenbussen, allein CS in den letzten Jahren 14 Milliarden müssen zahlen, nach der Superboni. Der Tiam verdient, glaube ich, 12 bis 14 Millionen im Jahr. obwohl der Aktienkurs am Boden ist. Nach den Sachen, die an anderen Orten passiert sind, der Chef von der drittgrössten Bank, der Pierin Vinzenz, während Monaten in Untersuchungshaft. Also die Reputation von der Schweizer Banken, die ist massiv angeschlagen. Und jetzt kommt noch das dazu. Jetzt fragt man sich, ist es das einfach weniger schlimm, weil man schon weiss, eben, dort läuft es immer schief, oder ist es eben noch schlimmer, weil irgendwann einmal überläuft was?
Nein, ich weiss, mein Eindruck ist, dass die Geschichte ist so bunt und so speziell, dass die Leute das eher mit Amüsement eigentlich wahrnehmen, eine gewisse Schadenfreude. Aber ich habe das Gefühl, nein, der Ruf von der Banken ist sowieso, so wie du richtig sagst, sowieso schon angeschlagen. Ja, sehr viel schlechter kann er jetzt nicht werden. Aber es hilft nicht. Es hilft auf keinen Fall. Und ich meine, immerhin, UBS und CS sind nach wie vor zwei sehr wichtige Unternehmen für das Land. Und es ist nicht gut, wenn die Reputation leidet. Deshalb finde ich übrigens auch, muss man immer cum grano salis nehmen, was die internationale Presse so tut verbreiten. Ich meine, da ist wahnsinnig viel Schadenfreude dabei.
Aber sie haben das aufgenommen. Und das ist breit gekommen von Bloomberg über New York Times. Überall ist das gross gekommen. Nicht nur Schadenfreude. Das ist klar, ist also so eine gute Geschichte über
einen Nachbarschaftsstreit
zwischen den beiden oder Golfer. Geht es eigentlich noch? Aber gut.
Ja, aber das ist in der Schweiz. Oder? Das ist natürlich auch nicht der Punkt, oder? Dass so Sachen passieren in der Schweiz nicht.
Bei den bünzligen Schweizer Banken, wo man das Gefühl hat, sie machen zwar gerne Schwarzgeldgeschäft, aber sie sind selber eigentlich in Bünzli und jetzt machen sie solche Geschichten.
Genau. Was natürlich hilft, ist, dass alle Protagonisten einen ausländischen Namen haben. Das merken natürlich die Leute in New York auch.
Also
Rohner ist hoher Schweizerisch, aber die anderen sind natürlich alles Namen, die so international sind, dass die Leute das Gefühl haben, ja, das ist jetzt halt die internationale Businesswelt, die zufälligerweise in Zürich gelandet ist.
Reden wir über den Schweizer Wahlkampf. Wie bewegt er sich so in den letzten zwei Wochen? Man hat jetzt einfach das Gefühl, und das ist auch in Deutschland der Fall, nachdem das mit den Flüchtlingen nicht mehr so funktioniert, das holt kein Hund in den Ofen mehr führen, ist jetzt einfach von der rechten Seite her das neue Thema, sowohl bei der AfD wie auch bei der SVP, Klimahysterie. Aber mit dem können wir es, glaube ich, aber nicht richtig weit, oder?
Ja gut, kommt drauf an. Ich meine, Klimapolitik ist noch von der linken Seite aufgespielt worden, in der Hoffnung, dass es ihnen viel bringt. Jetzt müssen wir mal schauen, wie stark die Grünen wirklich zulegen, weil zurzeit habe ich auch wieder ein bisschen das Gefühl, man hat es wieder ein bisschen übertrieben beim Klima, die Leute können es auch nicht mehr hören, also ich weiss gar nicht, ob das noch eine Wirkung hat. Der Gegendruck, den die SVP hat probiert aufzubauen, ja, glaube ich auch nicht, dass der so stark geworden ist, aber ich glaube, die Grundstimmung ist einfach im Land, dass die Leute sind wahnsinnig zufrieden. Die Leute haben das Gefühl, es läuft gleich immer noch sehr viel besser als überall sonst.
Ah, das ist ja grässlich für die SVP, oder? Und da wollte man
ja,
da drauf.
Die Grünen auch. Die Linken können werden ja nicht gewählt. Wenn die Leute das Gefühl haben, alles ist super, dann kannst du den Leuten auch nicht weiss machen, dass wir überall noch Probleme haben, die Linken lösen müssen. Klimapolitik ist auch eine völlige Katastrophengeschichte.
Aber da hat man das Gefühl, man kann und muss etwas machen. Und gestern die Zeitung, wo du immer so am Wochenende so, glaube ich, irgendeine Kolumne schreibst, Sonntagszeitung hat ja beleidigt.
Das ist despektierlich.
Es ist mir aufgefallen hier und da. Also die hat beleidigt, dass eigentlich nicht Bürzen dann belastet werden, wie der Rösti immer wieder behaupten, sondern dass das ganz anders verteilt wird.
Ja gut, das ist ein vollkommener Blödsinn. Man sieht das in Kalifornien, man sieht das in Deutschland. Natürlich, wenn die Energiepreise hochgehen, tut das die Leute, die weniger Einkommen haben, viel stärker belasten als die Leute, die mit dem Tesla rumfahren. Das ist ja logisch. Also ich meine, das ist dummes Zeug.
Nein, aber das ist nicht dummes Zeug, weil in der Schweiz sollte das Geld, das da reinkommt, umverteilt werden. Darum kommen wir nicht mit Kalifornien und kommen nicht mit Deutschland. Bleibt doch irgendwann mal beim Thema. Okay.
Der Strompreis ist total davon abhängig von unserer Strompolitik. Die Strompolitik, die wir jetzt machen, wird dazu führen, dass auch bei uns Strompreise hochgehen, so wie in Deutschland schon lange, wo die höchste Strompreise hat, langsam weltweit, und das trifft die armen Leute viel stärker als die Leute, die mit dem Tesla rumfahren. Das ist einfach so, Roger.
Mit was fährst du um?
Es kommt nicht mit dem Tesla.
Mit was denn?
Mit einem amerikanischen Auto. Aus Überzeugung.
Aus Überzeugung. Wären wir beim nächsten Thema schon vor. CO2 Markus Somm, was sagst du denn übrigens noch, dass der Köppel es geschafft hat, mehr als 1000 Abstimmungen irgendwie zu schwänzen?
Ja gut, der Bäumli ist glaube ich auch schlecht. Es kommt ja immer ein bisschen darauf an, was für Abstimmung das schlecht ist, oder?
Ich habe genau gewusst, er kommt mit dem Namen. Der Bäumli, der ist ja halb weg, oder? Der ist mal der Chef gewesen.
Ja,
das ist
ja noch
mal, Er ist mal einer der Mitgründer gewesen von den Grünliberalen, hat es anderen überlassen. Aber der Köppel, der will ja noch Ständerat werden, der Oberschwänzer. Absolute etwas ist es Nummer eins im Schwänzen. Das kommt mir vor, wie der, der in der Schule einfach immer schwänzt, nie in der Klasse, in der Klasse sprechen werden. Das geht einfach nicht, Markus. Auch wenn er ein Freund ist von dir.
Der Christoph Blocher war auch relativ viel abwesend und ist trotzdem einer der einflussreichsten Politiker der Schweiz. Das ist nicht das Problem. Kommt darauf an, wo er gefehlt hat. Und wenn er bei wichtigen Abstimmungen gefehlt hat, die knapp waren, ja, dann ist nicht gut. Das ist sicher nicht gut. Aber dann, alle 1000 sind wahrscheinlich nicht wichtig.
Nein, das nicht. Das glaube ich auch. Es sind über 4000 Abstimmungen. Es ist also enorm, was da abgestimmt wird. Also hast du übrigens noch die Plakat gesehen vom Egerkinger Komitee gegen die FDP, wo sie als, was will ich sagen, als Beschützer von islamischen Terroristen bezeichnet worden sind. Was haltest du von dieser Kampagne?
Nice try. Man darf es nicht so fest übertreiben, dass die Leute nicht glauben. Das nimmt jetzt einfach niemand den Leuten ab. Aber ich finde in dem Zusammenhang viel lustiger, dass sich anscheinend Petra Gössi aufgeregt hat über einen Witz im Schweizer Fernsehen, über die FDP. Da habe ich gedacht, mein Gott, ist der Freisinn nicht mehr selbstbewusst, wenn er so schnell aus dem Ruder läuft.
Es darf keine Sendung, Roger, gegen Markus vorbeigehen, in der dann der Markus Somm nicht auf seine sogenannte eigene Partei FDP losprügelt.
Nein, das ist so gut. Das hast du jetzt sehr gut aufgenommen. Nein, aber look, das ist wirklich der Punkt. Ich finde, und das bist du ein Spezialist dafür, und ich glaube auch, wenn man halt ein bisschen austeilt, und ich hoffe, dass die FDP ab und zu austeilt, dann ist ja gut, wenn die Leute über dich Witz machen. Also, dass Petra Gössi das nicht begriffen hat, ja, das erschüttert mich.
Gut, es ist natürlich so eine interne Regelung im Schweizer Fernsehen, dass man vor den Wahlen in Talkshow, wie es heisst, sehr unbestimmt, nicht einseitige Leute aus einer Partei darf dranehmen oder das thematisieren. Darum mache ich nie Politik, eben im Moment, wo es interessant ist, wird mir verboten von dieser Regelung. Total bierweich. Und man hat immer gesagt, Satire darf alles, frei nach Tucholsky und so. Und dass sie jetzt da eingegriffen hat, heisst, dass sie irgendwo an einem Punkt getroffen wurde. Das habe ich auch schwach gefunden. Also, reden wir doch noch über unseren gemeinsamen Freund, nein, dein Freund, Donald Trump. Und
machen das.
Einfach Risiken erkennen. Einfach die richtigen Businesspartner auswählen. Einfach keinen Verlust mehr machen. Einfach und schnell als Unternehmen wachsen. Einfach wertvolle Kundenbeziehungen aufbauen und einfach wieder mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben haben. Lassen Sie die Daten von Dun & Bradstreet, die Besten der Welt, für Ihr Business arbeiten. Vertrauen Sie auf die Risikoplattform der nächsten Generation. D&B Credit. Jetzt 30 Tage gratis testen. www.biznode.ch.
Also Markus, der Donald Trump hat bestritten, dass er 2016 mit den Russen zusammengeschafft hat, um den Wahlkampf zu gewinnen. Hat er auch zuerst bestritten, dass er mit der Ukraine irgendeinen Deal hat wollen machen, eben quid pro quo, dass er Leistung und Gegenleistung macht. Und was macht er, nachdem das auch noch zusammengeht ist? Er steht vor Kameras an und sagt, China, ihr müsst jetzt den Joe Biden untersuchen. Also er hat das Gefühl, wenn er es jetzt sogar öffentlich macht, dann sagt man, ja, dann ist es normal, dann geht das. Wie hast du das empfunden?
Ich finde, das war jetzt wirklich eine geniale Volte. Das ist genau das, was die CS hätte machen müssen. Entweder glaubst du, dass du machst. Entweder glaubst du, dass das, was du gemacht hast, richtig ist. Und dann tust du es gescheiter verdoppeln und sagst, gut, jetzt müssen wir bitte China auch noch untersuchen, als das irgendwie so halb zurückkrebs ist. Und ich meine, es ist ein Punkt. Du kannst durchaus sagen, hey, es ist absolut im Interesse vom amerikanischen Wähler, dass er weiss, was hat der Sohn von Herrn Biden gemacht in China, dass er hat können so einen unglaublichen Auftrag übernehmen in China. Das würde einem interessieren als Wähler. Von dem her ist es wichtig.
Also, erstens mal, ist kein unheimlicher Auftrag. Zweitens interessiert
1,3 Milliarden.
Er hat überhaupt noch kein Geld bekommen. 0,0. Aber ist ja gleich. Es geht doch am Trump nicht um das. Es geht doch ihm nicht um Korruption. Es geht nur um seine Gegner anzuschwärzen.
Ist ja gleich.
Das ist
da machen ja Demokraten mit dem Trump genau gleich. Denen geht es ja nicht nicht um die Sache.
Aber er ist der Präsident. Und der Präsident sollte die Verfassung kennen. Wo er zum Beispiel gesagt hat, Nancy Pelosi, Führerin vom Repräsentantenhaus, hätte Verrat, Treason gemacht. Treason, weißt du, wie die Definition ist von Treason in Amerika?
Ja,
genauso wenig wie der Donald Trump. Okay, bei dir ist das nicht so schlimm, aber bei mir ist es schlimm. Es gilt nur Treason, wenn man im Krieg ist und sich auf die Seite von einem Feind stellt, gegen den man Krieg führt. Das ist Treason. Und das ist ganz sicher nicht passiert.
Aber todsicher haben die Demokraten in den letzten 3 Jahren genau das Gleiche dem Trump auch vorgeworfen. Die Eskalation von den ganzen verbalen Attacken, die laufen zwischen links und rechts in Amerika, ist massiv und die ist von beiden Seiten her genauso angetrieben worden. Das ist lächerlich, wenn man dann sagt, nur der Trump ist schuld. Was die Demokraten gemacht haben in den letzten 3 Jahren, war, wir akzeptieren die Wahl nicht und sie haben alles gemacht, um das zu verhindern, dass die Wahl vollzogen wird. Und schau mal, sie haben jetzt 3 Jahre lang, hat der Mueller untersucht, was ist gelaufen. Sie haben nichts gefunden. Sie haben einfach nichts gefunden.
Markus, können wir das stoppen? Über das haben wir schon x-mal
geredet. Nein, Roger, es ist so. Wenn sie etwas gefunden hätten, wäre schon lange ein Impeachment im Gang.
Markus, sind es nicht Demokraten gewesen, die das gesucht haben, sondern es war der Mueller, ein Republikaner, der eingesetzt worden ist von Donald Trump. Zweitens hat er gesagt, er hätte Trump nicht wegen gewissen Sachen können anklagen können, weil gemäss Meinung vom Justizdepartement kann man einen Präsident gar nicht anklagen. Aber es waren 10 Fälle, die eine Justizbehinderung gemacht haben.
Aber jetzt Collusion.
Ja,
Collusion.
Aber jetzt
und
haben
das
sie.
Ist der Hauptpunkt. Nein. Eben auch wieder nicht. Jetzt haben sie zuerst behauptet, dass es eine Gegenleistung gibt mit dieser Militärhilfe. Das haben sie bis jetzt nicht können belegen. Vielleicht können sie es belegen. Und ich sage dir dann, hat er das Problem. Wenn sie es können belegen,
Markus,
hat er das Problem.
Hast du nicht gelesen? Markus, hast du nicht gelesen, was Amerikaner die Botschaft in der Ukraine geschrieben hat. Der Herr Taylor, der Bill Taylor, hat gesagt, spinnen die eigentlich? Militärhilfe verbinden mit Agenten, mit Daten und Sachen, die die machen gegen den Joe Biden. Hat der amerikanische Botschaft, es kommt alles raus und jetzt kommen noch mehr Whistleblower kommen jetzt und die werden
Roger,
noch mehr rausbringen.
Du musst die Antwort zitieren auf den Botschafter, auch eine SMS-Meldung. Da haben die Leute vom Trump gesagt, hey, geht's dir noch? Das hat der Präsident nie gesagt, das wollen wir nicht. Das sind alles SMS gewesen, die sind auch veröffentlicht.
Und was hat
auch
er denn?
Dort ist nicht klar, was ist jetzt passiert. Und
Markus,
bis jetzt haben sie es nicht beleidigt.
Er hat es jetzt selber zugegeben. Und er hat ja zugegeben, macht es gegen China. Und das, was du jetzt zitiert, das ist auch noch falsch zitiert, das ist irgendeiner, der Trump mal 1 Million geschickt hat, der irgendwie hat sollen in der EU fürs Richtige schauen. Und der hat am Schluss von dem Mail, wo du zitiert hast, gesagt, komm, wir reden von jetzt am Telefon, damit es nicht mehr auf Mail ist, oder? Das ist doch eigentlich
der. Nein, es ist ein SMS. Völlig klar gewesen, dass der den Braten gerochen hat. Mich würde nicht erstaunen, wenn der Taylor rauskommt, dass er eher ein Demokrat ist, der Botschafter. Nein, ehrlich, würde mich nicht erstaunen. Schau, und noch eines. Wenn du als Präsident sagst, bitte tun uns das und das untersuchen und du gehst zu einer ausländischen Regierung und du kannst immer noch mit guten Gründen sagen, es ist auch im Interesse von Amerika, dann ist es kein Problem. Was er bei China und bei Ukraine gemacht hat, bis jetzt, ist kein Problem. Es ist an sich nicht impeachable. Okay. Und schau mal, Pelosi würde schon lange anfangen mit dem Impeachment, wenn sie deiner Meinung wäre. Hat sie angefangen mit dem Impeachment? Sie hat aber nicht angefangen. Sie macht eine Befragung, ob sie denn wirklich eine Befragung sollen machen.
Nein, falsch.
Bis jetzt hat es keine Abstimmung gegeben im Haus. Sie hätte müssen eine formelle Abstimmung machen für ein Inquiry, für das Impeachment. Das ist bis jetzt nicht gelaufen, weil sie ganz genau weiss, mein Case ist hure schwach bis jetzt.
Sie hat es darum nicht gemacht, weil sie sagt, wir müssen zuerst noch mehr Fakten haben. Hat sich als sehr souverän. Moment, ich rede jetzt einmal zwischendurch.
Ich habe nur
nebenbei gesagt. Ja, gut. Das heisst, er sagt, Fakten sind wichtig zuerst und wir gehen nicht einfach, wir schiessen nicht rein. Und jetzt passieren so Sachen, dass so Leute, die du ja super findest, wie zum Beispiel der Tucker Carlson von Fox News, ein Op-Ed macht, wo er sagt, okay, ich bin zwar gegen ein Impeachment, aber was der Trump da gemacht hat, ist nicht okay. Das heisst, die Mauer fängt an langsam zu zerbröseln. Es ist ja der Colin Powell, das ist ehemaliger republikanischer Verteidigungsminister, sagt, es geht gar nicht. Dann der Romney. Immer,
der ja, gut.
Ja, gut.
Ich denke, dass der kommt.
Ja, Moment. Also
mit weißt, Romney wenn er, ist eine tragische Figur.
Ja, aber,
der ist nie Präsident geworden und der sollte jetzt eigentlich die Schnorre heben, weil es ist so peinlich. Es ist peinlich. Er hat sogar noch, als er Senator hätte werden wollen, in Utah, hat er sogar noch den Trump gefragt, dass der Trump soll sich auf seine Seite stellen. Das ist so peinlich. Der bringt immer wieder so eine lächerliche Kritik. Und jetzt noch eins.
Nein, Markus,
was der Trump gemacht hat, finde ich dumm. Ich finde es auch nicht völlig okay, aber es ist nicht impeachable. Und das ist der Punkt.
Das werden wir schauen.
Bis jetzt, was wir wissen, ist kein Impeachment. Und Demokraten sprengen sich selber in die Luft, weil der Herr Biden kommt so unter Untersuchungsdruck, dass beim Herr Biden und beim Biden ist, also meiner Meinung nach, was wir dort an Fakten bis jetzt wissen, ist ein klarer Case für Korruption.
Also, Tatsache ist, die Frage, warum hat denn der Trump so Angst vor dem Biden? Es ist jetzt
noch jung. Angst.
Red doch nicht immer drei! Kopfverteile noch einmal! Du, irgendwie!
Telefon, das ist auch schwieriger, Roger.
Also. Es ist jetzt eine Umfrage rausgekommen von Fox News, die wahrscheinlich eben als der Trump angeschaut hat, in Wisconsin, wo einer der wichtigen Staaten ist. Für den Trump muss er gewinnen. Dort führt Biden in der Umfrage 48-39% in Wisconsin. Also ganz klar. Das heisst, er hat wirklich Angst, dass er gegen den kann verlieren. Und jetzt holt er Ukraine, holt China zu Hilfe, um den anzuschwärzen, verletzt die amerikanische Verfassung und es kommt wahrscheinlich noch viel mehr raus. Das ist,
Aber er hat sehr gut gemacht, weil der Biden wird in die Luft gesprengt mit dem. Weil dabei, übrigens, die allgemeine
Umfrage
für ganz Amerika. Es geht nicht gegen den Trump, aber die Warren ist jetzt gerade bei 24 und der Biden ist nur noch bei 26. Right. Ich kann dir sagen, der Biden wird das nicht überleben.
Gut, also reden wir noch über etwas anderes, was vielleicht auch noch wichtig ist. Was der Trump letzte Nacht gemacht hat, er hat sich mit dem Erdogan zusammengetan, dass die ehemaligen oder bisherigen Alliierten von den Amerikanern, nämlich Kurden, mit denen sie zusammen ISIS bekämpft und zerstört haben, dass die jetzt angegriffen werden können. Es sind 2 Millionen Kurden sind dort, über 50 bis 60'000 Kämpfer. Und wenn jetzt die Türken kommen, dann werden die vernichtet, Massaker sind möglich. Und damit hat Trump wieder einmal gezeigt, was sein Charakter ist, dass er seine Alliierten, die den Amerikanern geholfen haben, einfach verraten tut. Was meinst du dazu?
Finde ich nicht gut. Ja. Mit den Türken würde ich sowieso nie etwas machen. Und
was der Trump
gemacht hat, finde ich nicht gut. Nein, ich finde, schau, der Trump darf auch Fehler machen. 90% macht er richtig. Und 10% macht er total viel Fehler. Aber das ist normal, das ist eine bessere Mischung als beim Obama oder beim Bild.
Also, der Jim Mattis, der grosse Verteidigungsminister, den er gehabt hat, ist genau wegen dem zurückgetreten, wo er gesagt hat, ich ziehe meine Truppen aus Syrien zurück. Und jetzt macht er es. Und das finde ich ganz schändlich, dass die Kurden, die schon x-mal verraten worden sind, die Kurden, die jetzt eigentlich ein Gebiet dort haben, wo es ziemlich zivilisiert zugeht, dass die jetzt dann überrannt werden von Erdogan. Aber Erdogan ist wie der Putin, wie der Ahmadinejad oder der Rouhani oder wie die alle jetzt im Moment heißen in Iran. Ja. Das sind Autokraten und er liebt Autokraten.
Aber sag mal einen einzigen amerikanischen Präsidenten, der seit 1945 Kurden je unterstützt hat. Nie.
Ja,
die Amerikaner haben Kurden noch nie unterstützt. Nein, nie. Weil die Türkei ist immer ein wichtiger Partner.
Nein.
Man hat immer, Kurden hat man immer geopfert auf dem Altar für die Realpolitik. Da musst du nicht kommen, dass du jetzt plötzlich der Trump und Kurden plötzlich nicht mehr gut behandelt. Sie haben es noch nie gut behandelt. Weder der Bill Clinton, weder der Kennedy, weder der Bush, weder der Reagan. Kurden sind immer schlecht behandelt worden von den Amerikanern oder auch von uns Westen. Das ist eine verdammte Sauerei.
Ja, Moment.
Die sind gute Leute, ist wirklich daneben, aber die Türkei ist immer wichtig.
Gut, 10 bis 15'000 Kurden sind gestorben im Kampf gegen ISIS zusammen mit den Amerikanern. Das ist unter dem Obama ist das losgegangen und der Trump beendet das jetzt. Und wenn jetzt dann wieder mehr Flüchtlinge kommen, dann zu uns auch. dann können wir uns auch noch bedanken bei deinem Kollegen. Es ist nur dein Kollege, der Donald Trump.
Aber Roger, ja. Es ist Politik vom Westen seit 50 Jahren und du hast auch gut und zufrieden im Westen gelebt. Also Entschuldigung, da sind wir alle im gleichen Boot. Und da kannst du nicht alles dem Trump zuschieben.
Doch.
Das ist jetzt einfach nicht Trump. Das ist immer amerikanische Politik.
Es ist wieder mal ein einsamer Entscheid von ihm. Und die Leute, die Fachleute, die er hat, haben nicht können mitreden. Eben Jim Mattis hat sogar demissionieren. Okay, wir sind am Schluss von der Sendung. Wir haben sogar schon über Markt. Ich weiss auch nicht, am Telefon ist irgendwie noch lustiger. Heute Abend bist du ja Winski.
Ein Kurt.
Ja, nein, der Kurt nicht. wir reden über CS. Bei mir ist der Hans Geiger, ehemaliger Bankenprofessor und ehemaliges Mitglied von der Generaldirektion von der CS. Und Zoe Basche, preisgekrönte Wirtschaftsjournalistin von der NZZ. Und die Frage ist natürlich, müssen Rücktritt jetzt folgen oder ist die Sache bereits ausgestanden? Heute Abend bei Schawinski. Die Sendung gibt es wieder heute in einer Woche. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann dabei wären. Schönen Abend im Programm von Radio 1 und eine gute Woche.
Und jetzt geht's weiter mit dem Radio 1 Remember Song. Mehr Abwechslung. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.